Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Katharina, die von ihrer vaginalen Beckenendlage in einem Wiener Krankenhaus erzählt. Die Geburt verlief reibungslos, aber im Anschluss hatte Katharina ein sehr herausforderndes Wochenbett, da sie ein Nervenleiden in den Mamillen hat und dadurch das Stillen sehr schmerzhaft für sie war. Was mich an Katharinas Geschichte besonders beeindruckt oder auch gefreut hat, ist, dass Katharina sich schon vor ihrer Schwangerschaft intensiv mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt auseinandergesetzt hat und auch schon meinen Podcast gehört hat, bevor sie überhaupt schwanger wurde. Und das ist meine Vision, dass einfach Frauen, die wissen, dass sie vielleicht irgendwann mal Kinder bekommen möchten, schon den Podcast hören und sich mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt auseinandersetzen und nicht erst mit positivem Schwangerschaftstest anfangen zu recherchieren, weil ich glaube, dass sich dadurch vieles im Positiven verändern könnte für die Frauen und Familien, wenn diese Informationen einfach schon vorher verfügbar sind. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du den Podcast mit Frauen teilst in deinem Umfeld, die noch keine Kinder haben, aber die vielleicht in Zukunft Mütter werden wollen. Vielen Dank und jetzt erst einmal viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du uns heute von der Geburt deiner Tochter erzählst.
Vielen Dank, Thea. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute.
Ja, gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ich bin Katharina, wie du schon gesagt hast. Ich lebe in Wien, bin 35 Jahre alt und arbeite für einen Verein, der Rechtsberatung anbietet für Betroffene von Rassismus und Hass im Netz. Der Verein heißt ZARA und bin dort zuständig für die Projektleitung von internationalen und nationalen Projekten. Meine Familienkonstellation schaut so aus, dass ich seit 8 Monaten, vorgestern genau 8 Monate, eine Tochter habe, Judith, und lebe zusammen mit meinem Partner und Judith gleich ums Eck von dir.
Genau, wir sind quasi Nachbarn hier. Genau. Schön. Bevor wir mit der Schwangerschaft von Judith anfangen, würde ich gern von dir wissen, was weißt du über deine eigene Geburt und was sind vielleicht so die Geschichten oder die Dinge, an die du dich erinnerst, die deine Mutter über deine Geburt erzählt hat oder vielleicht auch nicht erzählt hat?
Was ich weiß, ist, dass es eine sehr lange Geburt war. Also ich bin am Tag nach dem Geburtstag von meiner Mutter geboren und die Geburtstagsfeierlichkeiten gingen quasi in meine Geburt über. Und danach war es, glaube ich, eine recht langwierige Geburt. Also ich habe sie jetzt vor Judiths Geburt auch nochmal gefragt, wie lange das gedauert hat. Ich glaube, es waren 16 oder 18 Stunden. Die meine Mama als langwierig und anstrengend erlebt hat. Genau. Und was mich aber lange begleitet schon, so ein Bild eigentlich von meiner Geburt, ist, wie meine Mutter mich in eine Wickeldecke eingewickelt vor der Geburtsklinik im Arm hält, also ich bin im Jänner geboren, in einem dicken Mantel gepackt ist sie und steht ganz glücklich mit einem Bündel, in dem ich drin war, vor dieser Geburtsklinik. Und Das Foto steht immer in meinen Wohnungen, wo ich gewohnt habe, weil ich es sehr, sehr schön finde, den Anfang meines Lebens so bei mir zu haben.
Ah, schön, ja. Früher war Geburtsfotografie immer das Foto, wenn man nach Hause gegangen ist mit dem Kind.
Ja.
Hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahrzehnten.
Ja.
Gut, dann fangen wir mal an mit der Schwangerschaft von Judith. War die geplant oder war die eine Überraschung?
Die war geplant. Nicht unbedingt, dass es so früh gelingt, aber sie war geplant und ausgesprochen, dass wir uns ein Kind wünschen.
Hat es dann gleich im ersten Zyklus geklappt?
Beim zweiten Zyklus.
Okay. Und wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Wenn du quasi versucht hast, schwanger zu werden, hast du irgendwie auf jedes Ziehen in deinem Körper gehört?
Auf jedes Ziehen gar nicht so. Ich habe, ich erinnere mich, dass ich noch vor dem Schwangerschaftstest wusste, dass es geklappt hat, weil ich wie, also ich war so glücklich, wie selten zuvor, also so ganz high vor Glücksgefühlen. Und in der Woche hatte ich recht viel Arbeit und sehr intensive Woche und ich habe gemerkt, dass ich so viel Energie habe wie seit Monaten nicht mehr und ich habe mir gedacht, okay, da scheint was in meinem Körper im Gang zu sein.
Spannend, viele Frauen berichten ja gerade am Anfang der Schwangerschaft, dass sie weniger Energie haben, aber das ist auch ganz viel Energie.
Und danach schon. Das kam danach eh recht bald, dass ich dann sehr, sehr wenig Energie hatte in den ersten 3 Monaten oder 2,5 Monaten. Aber diese erste Woche nach dem Eisprung, quasi, wo sich das Ei ja noch nicht wirklich eingenistet haben konnte, aber irgendwie schon befruchtet war, das war eine sehr, sehr euphorische Woche.
Okay. Und hast du dann mit deinem Partner zusammen den Schwangerschaftstest gemacht?
Ja, also er war ein paar Wochen, ein paar Tage verreist und kam dann zurück und dann hätte meine Regel kommen sollen und die kam nicht und dann habe ich noch ein paar Tage gewartet und dann erinnere ich mich, dass er vorgeschlagen hat, dass wir das tatsächlich auf Video aufnehmen und er hat eine Kerze angezündet und mich gefilmt, wie ich diesen Streifen eintunke und ja, dann war der Test positiv.
Schön. Wie war dann das weitere Vorgehen? Bist du gleich zum Frauenarzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
Ich glaube, ich habe sofort meiner Frauenärztin geschrieben und sie um einen Termin gebeten. Sie hat dann gemeint, wir warten noch ein bisschen, weil man am Ultraschallbild noch nicht sehen würde. Das heißt, das fiel dann so in die Zeit zwischen den Jahren. Also ich glaube, nach Weihnachten und vor Silvester oder war es die Woche vor Weihnachten? Das weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls im Dezember war ich dann bei der Frauenärztin und ich habe aber davor schon, weil ich aus dem Podcast und aus meinem Umfeld wusste, also aus deinem Podcast, dass man, wenn man ein konkretes Krankenhaus haben möchte, sehr schnell sein muss und ich habe mich dann, also ich wusste schon, ich würde gerne im St. Josef mal einen Geburtsplatz haben, wie auch immer sich das dann noch entwickelt, da war ich offen, aber auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und habe mich da selbst angemeldet und den Geburtstermin einfach online berechnet und relativ bald dann darauf auch eine Hebamme gesucht, weil das war mir auch klar, dass ich mir das leisten möchte und mein Freund und ich haben da, das war uns einfach wichtig und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns das leisten können, weil es ja leider nicht für alle zugänglich ist, diese private Hebamme zu haben oder einfach eine, wie sagt man, Einzelhebamme.
Mhm, eine 1:1-Betreuung dadurch genau. Dann auch. Und wie hast du die Hebamme ausgewählt? Hast du einfach auf der Seite vom St. Josephs Krankenhaus geschaut, welche Wahlhebammen dort zugelassen sind oder hattest du vielleicht Empfehlungen aus dem Freundeskreis?
Da hatte ich geschaut und auch ein Gespräch geführt. Das hat dann aber nicht so gepasst. Und dann habe ich noch eine Hebamme empfohlen bekommen von einer Bekannten, einer Freundin. Und die dann auch gleich angerufen, weil das war sogar eine Kassenhebamme, die Birgit Lichtenberger. Und sie hatte noch Kapazitäten. Und das hat einfach super gepasst. Und ich, habe ich dann für sie entschieden.
Und als Kassenhebamme, das heißt, die Vor- und Nachsorge konnte abgerechnet werden mit der Kasse, aber ist sie dann auch zur Geburt dazugekommen?
Das, was du gesagt hast, stimmt. Das Vor- und Nachgeburtliche Untersuchungen übernimmt dann die Kasse und sie ist dann zur Geburt gekommen und das ist dann privat zu zahlen.
Ah, okay. Auch gut zu wissen, dass ich wusste gar nicht, dass einige von den Kassenhebammen dann quasi auch als Wahlhebamme mitkommen können. Das ist natürlich dann der Jackpot.
Ja, ziemlich.
Ja. In der wievielten Woche warst du dann schwanger, als du die Hebamme quasi engagiert hast?
Ich glaube, das war noch die fünfte Woche oder sechste.
Wow, also richtig, richtig.
Also sehr, sehr früh. Ich habe mir gedacht, was auch immer passiert, ich kann es ja eh wieder absagen.
Ja, und ich hatte neulich das Gespräch mit einer Bekannten, dass es ja auch für den Fall, dass die Schwangerschaft nicht bestimmt
ja.
wird, gut ist, eine Hebamme an der Seite zu haben.
Das
weil
stimmt.
Auch eine Fehlgeburt oder kleine Geburt ist ja eine Geburt.
Ja, genau.
Okay.
Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das sollte man auch irgendwie, glaube ich, viel mehr ins Bewusstsein bringen.
Absolut. Du hattest schon angesprochen, dass dann nach der ersten Woche, wo du total euphorisch warst, dann irgendwann die Müdigkeit kam. Was hattest du sonst noch vielleicht so an Schwangerschaftssymptomen?
Also ich erinnere mich, dass ich öfter zu Freunden gesagt habe, boah, ich dachte, mein Körper gehört jetzt schon noch ein bisschen mir und erst dann in 9 Monaten nicht mehr. Und es war so richtig, als würde ich einfach nicht mehr funktionieren. Ich konnte ganz vieles nur einmal essen und danach beim zweiten Mal das Riechen war mir schlecht. Also mein Freund, der hat ganz liebevoll für mich gekocht in dieser Zeit und der ist dann ziemlich verzweifelt, weil er irgendwie nichts vorkochen konnte. Genau, also das hatte ich und einfach extreme Erschöpfung. Ich bin da nur auf der Couch gelegen, alles war anstrengend. Zum Glück konnte ich in der Zeit Homeoffice machen. Ich wüsste nicht, wie ich es ins Büro geschafft hätte.
Ja, ging dann die Übelkeit und die Erschöpfung irgendwann weg im zweiten
Ja.
Trimester?
Also ich glaube, nach 2,5 Monaten schlug es dann ziemlich schnell in das komplette Gegenteil über und danach ging es mir richtig gut. Ich hatte, also dann war wieder das wie in dieser einen Woche nach dem Eisprung so das Gefühl, dass ich so viel Energie schon lange oder, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich je so viel Energie hatte durchgehend, weil ich meinen Zyklus sonst recht spüre und in der zweiten Zyklushälfte immer sehr müde bin und auch oft irgendwie krank geworden bin, wenn ich mich zu sehr verausgabt habe. Und das war halt alles weg. Und so sehr ich meinen Zyklus mag und es mag, dass ich ein zyklisches Wesen bin, es war schon toll zu spüren, dass ich so viel machen kann und da nicht so viele Grenzen gesetzt bekomme von meinem Zyklus und meinem Körper. Also ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit, in der ich echt viel machen konnte, bis der Bauch zu groß wurde und ich dann nicht mehr so viel machen konnte.
Wie hast du dich denn zusammen auch mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Und du hattest ja schon erwähnt, dass du schon recht früh anscheinend meinen Podcast auch gehört hast. Wann hast du denn angefangen, meinen Podcast zu hören?
Ich glaube, das war während der ersten Corona-Lockdowns oder also ziemlich nachdem du ihn gestartet hast, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wann deine Geburt war und wann du den gestartet hast.
Januar 21.
Ah ja, also ziemlich habe ich den mitbekommen und seitdem immer wieder gehört. Und dann in der Schwangerschaft mich dann noch mehr damit befasst, weil, ja, da greife ich jetzt nur ganz kurz vor, die Judith war eine Beckenendlagengeburt. Das heißt, da brauchte ich dann noch spezifischen Input und den habe ich mir dann auch noch über deinen Podcast geholt. Und ansonsten haben wir uns auf die Geburt vorbereitet mit einem Geburtsvorbereitungskurs, der ein bisschen anders war, weil wir einen Hypnobirthing-Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben in der Siebenstein-Praxis bei der Angela Polczynski. Und das ist sonst nicht so das Ding von meinem Partner, aber er war da trotzdem kooperativ und offen. Und es war richtig gut, weil sie ist ja eine sehr erfahrene Hebamme. Und ja, das war wirklich super. Das zusammen mit einem befreundeten Paar gemacht und all die Übungen, vor allem für die Selbsthypnose, also darum geht es ja bei Hypnobirthing, dass man Schmerzen annehmen kann und mit Selbsthypnose sich da schmerzlindernd vorbereiten kann oder dem entgegenwirken kann. Und das habe ich dann oft geübt und ja, ich bin da sehr, sehr zugänglich solchen Methoden und meditiere auch immer wieder und so, ja, das hat einfach gut gepasst für mich und meinen Körper.
Schön. Ab der wievielten Woche lag deine Tochter in Beckenendlage?
Ja, schon ab, ich glaube, es war die 24. so bei einer Mutter-Kind-Pass-Untersuchung in der Mitte. Und wir haben echt alles Mögliche versucht. Bis auf die äußere Wendung, glaube ich, heißt das. Mhm. Da habe ich in mich hineingehört und so Verbindung zu meiner Tochter versucht irgendwie aufzunehmen. Und habe gemerkt, dass das ist ein zu krasser Eingriff. Und das wollte ich nicht. Und genau, aber wir haben Moxen versucht. Es war ja Sommer dann gegen Ende und sie war immer noch nicht gedreht. Dann habe ich noch so Purzelbäume geschlagen unter Wasser. Genau, und oft auch einfach Meditationen zur Wendung probiert. Aber ich war auch damit, ich habe dann Frieden natürlich irgendwann damit geschlossen und mir gedacht, sie entscheidet sich, wie sie zur Welt kommen will. Und ja, das war dann einfach Beckenendlage, also sitzen.
Ja, und ich meine, du hattest ja schon deine Hebamme, die dich genau begleitet hat, und das St. Josephs Krankenhaus ist ja auch sehr offen gegenüber vaginalen Beckenendlagengeburten. Wann war denn so der Zeitpunkt, wo du wirklich so für dich gemerkt hast, okay, es wird jetzt wahrscheinlich eine Beckenendlagengeburt und jetzt muss ich mich darauf vorbereiten oder vielleicht umswitchen von dem, was ich mir bis jetzt vorgestellt hatte?
Das war bei der letzten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung. Genau, da habe ich gemerkt, eigentlich dachte ich, ich bin so ergebnisoffen. Und da war es dann aber doch ein bisschen schwierig zu merken, ah, okay, sie hat sich nicht gedreht. Ich habe es eh gespürt gehabt, dass es keine Drehbewegung gab in meinem Bauch. Aber das dann auch nochmal bestätigt zu bekommen, war kurz ein bisschen hart. Und da habe ich auch geweint, weil es mir doch sehr nahe ging. Aber nach den Untersuchungen im St. Josephs Krankenhaus, also wir wurden dann an die Beckenendlagenambulanz, die es dort gibt, weiter überwiesen und hatten dort mal eine Voruntersuchung und dann noch eine zweite kurz vor der Geburt. Und mit zwei verschiedenen, also einer wahnsinnig lieben Ärztin und dann noch einem extrem netten Arzt. Und beide waren mir sehr sympathisch und es war für mich einfach so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Bauchentscheidung, wenn das alles passt und wenn das alles möglich ist. Und die haben grünes Licht gegeben. Die haben das natürlich ausgemessen, weil natürlich dadurch, dass der Kopf dann als letztes kommt, muss man da genau schauen. Aber ja, das war alles möglich. Und
was haben die ausgemessen genau und wie?
Die haben mittels Ultraschall den Kopfumfang gemessen von der Judith und mein Becken von außen einfach gemessen und geschaut. Also erstens muss man schauen, es gibt mehrere Positionen von Beckenendlage, aber Judith saß quasi wirklich mit dem Popo nach unten in meinem Becken und die Beine wie so ein, ich glaube, das nennt sich irgendwie so Klappmesserposition, einfach ausgestreckt nach oben. Und das ist möglich, weil wenn die Beine natürlich zuerst kommen, das geht nicht. So wäre es ein Kaiserschnitt geworden, aber auf die Art und Weise, wie sie drin saß, ging's und auch die Proportionen haben gepasst. Und sie haben uns natürlich auch über das Risiko aufgeklärt, dass dadurch, dass der Kopf als letztes kommt, sie in 4 Minuten, nachdem der Körper draußen ist, zur Welt kommen muss, weil sonst presst sie sich mit ihrem Kopf die Nabelschnur ab. Mhm. Und diese 4 Minuten waren ein bisschen ein Schockmoment, weil ich mir gedacht habe, ist das jetzt lang oder kurz? 4 Minuten im Alltag sind nix. Und ich habe dann nochmal sehr genau nachgefragt und der Arzt dann bei der zweiten Untersuchung hat gemeint, normalerweise ist der Kopf innerhalb von 30 Sekunden draußen.
Und hast du dich in der ganzen Vorbereitung dann auch mit dem Szenario Kaiserschnitt auseinandergesetzt?
Ja, auch von meiner, auch von der Birgit. Die Birgit hat das auch immer wieder einfach erklärt, was dann das Szenario wäre, auch für meinen Partner und mich gemeinsam erklärt. Ja, also das war immer eine Möglichkeit, wo ich gewusst habe, ja, wenn es nicht anders geht, dann ist es so. Und ich war jetzt nicht komplett so negativ eingestellt dem gegenüber.
Okay, und wann ging denn dann die Geburt los? Also in der wievielten Woche warst du und wie wusstest du, jetzt geht's wirklich los?
Also Woche war das, glaube ich, die 40. Also wirklich in der Woche, wo der errechnete Geburtstermin war. 2 Tage davor hatte ich immer wieder in der Nacht und auch tagsüber so Vorwehen. Also das war dann erst rückblickend klar, dass das Vorwehen waren. Einfach stärkeres Ziehen im Becken, im Unterbauch, einfach in der Gebärmutter, sowie starke Regelschmerzen. Aber sehr, sehr unregelmäßig, ging auch wieder weg. Und ja, ich habe einfach ganz langsam gemacht in dieser Zeit, weil es auch sehr heiß war. Also Judith ist im August zur Welt gekommen. Das ist nicht so meine Favorite-Zeit im Jahr. Da bin ich grundsätzlich eher sehr schlapp, weil mir die Hitze sehr zu schaffen macht und noch dazu schwanger. Das war ziemlich heftig, aber ich habe dann nur mehr sehr wenig gemacht, war viel zu Hause. Und der errechnete Geburtstermin war der 12. August. Und am 10. August am Nachmittag wurden die Wehen häufiger. Und ja, die Abstände dazwischen sind kürzer geworden. Und in der Nacht vom 10. auf den 11. August hatte ich alle 10 Minuten Wehen. Also seit diesem 10. August am Abend, da ging einfach die Geburt los, rückblickend. Und ich habe die ganze Nacht immer nur so 9 Minuten irgendwie gedöst und dann kam die nächste Welle, wie es im Hypnobirthing heißt, also die nächste Wehe. Und ich habe zu der Zeit schon alleine im Doppelbett geschlafen und mein Partner im Nebenzimmer, aber ich habe ihn nicht geweckt, weil ich mir gedacht habe, mir geht's gut, er soll sich ausruhen, falls es dann am nächsten Tag losgeht. Und die ganze Nacht ging es so weiter. Ich habe das mit meinem Handy irgendwie gestoppt, die Abstände. Ich habe immer so Screenshots gemacht von der Uhrzeit. Und am nächsten Tag haben wir um 8 Uhr früh die Hebamme angerufen. Also ich habe irgendwie dann schon sehr, ich saß dann noch mehr irgendwie so auf Nadeln und wollte unbedingt mit ihr telefonieren. Und sie hat dann aber gemeint, naja, wer weiß, ob das jetzt schon richtig losgeht. Könnte schon noch Tage dauern. Und ich war dann kurz sehr gestresst, weil ich mir gedacht habe, diese Schmerzen halte ich jetzt nicht tagelang aus. Dann wird das fix ein ganzes Bild. Aber ja, und sie meinte, ich soll mich jetzt mal ausruhen. Tagsüber werden die Wehen häufig weniger, nehmen ab. Aber dem war nicht. Die wurden immer heftiger und beziehungsweise die Abstände wurden einfach immer kürzer. Und genau, so ging dir jetzt mal die Geburt los. Ich mache hier mal einen Punkt.
Hattest du zu Hause irgendwelche Strategien, um mit den Schmerzen umzugehen?
Ja, aus dem Hypnobirthing da gab es eine Wellenatmung, wie man also visuell und in welchem Rhythmus, ähnlich dem Yoga-Atemrhythmus, also zählen zum Einatmen und zählen zum Ausatmen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Intervall, welches Intervall für mich da gepasst hat, aber ich habe das sehr individuell für mich dann gemacht. Ich glaube, ich habe dann auch gar nicht mehr so gezählt. Was für mich sehr gut war, war die Visualisierung einer sich öffnenden Blüte. Das habe ich auch in den Tagen davor mir immer wieder YouTube-Videos angeschaut. Da gibt es wunderschöne Filme von Blüten, die sich öffnen. Und dieses Bild, das symbolisch quasi den Muttermund öffnen soll, hat mir sehr geholfen und auch immer wieder das Mantra auf. Das war so die eine Strategie. Und ich habe jetzt nachgelesen in meinem Tagebuch, ich bin nicht liegen geblieben, sondern immer in den Vierfüßler, wenn die Welle kam, oder auch aufgestanden, weil ich das im Liegen, da waren die Schmerzen sehr heftig, aber im Stehen oder im Vierfüßler ging es irgendwie.
Und dann hast du dich wieder hingelegt, um dich
auszuruhen. Genau.
Ja. Wann bist du dann ins Krankenhaus gefahren?
Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Wusstest du eigentlich, dass ich neben dem Podcast auch Yoga unterrichte und das schon seit fast einem Jahrzehnt? Gerade die Schwangerschaft ist eine gute Zeit fürs Yoga-Üben, da in einer sehr kurzen Zeit große Veränderungen im Inneren und Äußeren einer Frau passieren und Yoga die Möglichkeit bietet, diesen einzigartigen Prozess bewusster und achtsamer zu erleben. Durch gezielte Übungen für die Schultern, den gesamten Rücken, die Hüften, die Beinmuskulatur und den Beckenboden können schwangerschaftsbedingte Beschwerden gelindert werden oder gar nicht erst auftreten. Die Kombination aus Atem, achtsamer Bewegung, Meditation und Tönen regt Kreislauf und Stoffwechsel an, beruhigt das Nervensystem und bildet eine wundervolle Basis, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Jede Schwangerschaft und jede Geburt ist anders. Durch das regelmäßige Üben von Yoga entsteht mehr Klarheit und Gelassenheit für den eigenen Weg, wie auch immer dieser aussehen mag. Als Yogalehrerin ist es mir wichtig, jede Frau auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und sie zu unterstützen, ganz gleich, ob sie eine vaginale Geburt plant oder per Kaiserschnitt ihr Kind auf die Welt bringen möchte oder muss. Meine Klassen finden immer dienstags, sowohl in Person, hier in Wien, statt oder aber auch online. Wenn du die Online-Stunde buchst, erhältst du im Anschluss an die Klasse einen Link zur Aufnahme, der eine ganze Woche lang gültig ist. Du musst also nicht am Dienstagnachmittag mitmachen, du hast die ganze Woche Zeit, die Stunde zu wiederholen. Alle Infos dazu findest du auf theamaya.com/yoga. Der Link steht natürlich auch in den Shownotes. Und nun geht die Folge weiter.
Ja, ich habe mich dann nicht getraut, die Hebamme nochmal anzurufen. Lange Zeit. Ich bin dann noch zu Hause in die Badewanne nach dem Mittagessen. Und mein Partner hat sich dann zu mir an den Badewannenrand gesetzt und er hat dann mitgestoppt. Und im Nachhinein, also ich hatte dann so Musik aufgedreht, so Geburtssounds, das heißt Dolphin Dreams von Jonathan Goldman. Und saß da bei Kerzenschein mit dieser Musik im Bad, in der Badewanne, und gegenüber von der Badewanne hatten wir so ein riesiges Rosenposter schon ewig, und da habe ich immer diese öffnenden Blüten angeschaut. Und ich war 2,5 Stunden in dieser Wanne. Und als ich dann rauskam, habe ich mich dann noch ins Schlafzimmer verkrochen und auf so einem Gymnastikball weiter Wehen veratmet. Da habe ich mich dann so von übergebeugt und gekniet. Das war die beste Position überhaupt. So gegen das Bett geschoben, den Ball. Und dann irgendwann meinte er, naja, jetzt sind die Abstände schon sehr kurz, 4 bis 5 Minuten. Vielleicht sollten wir sie doch nochmal anrufen. Und das haben wir dann gemacht, und sie hat noch gefragt, ob sie noch zu uns kommen soll oder ob wir uns gleich im Krankenhaus treffen. Und ich wollte auf keinen Fall zu früh dort sein. Meine Sorge war, dass ich noch nicht offen genug bin und dann ewig im Krankenhaus bin. Also meinte ich, sie soll besser zu uns kommen. Aber sie hatte dann in der Zwischenzeit mit dem Krankenhaus telefoniert. Und das ist halt wirklich ein großer Vorteil von einer eigenen Hebamme. Die hat das alles erledigt. Die hat auch geschaut, ob einer der Ärzte oder die Ärztin da ist, die eine Beckenendlagengeburt begleiten können, weil das können dort nur, ich glaube, 3 oder 4 Ärztinnen, und das war die Urlaubszeit. Also selbst da wusste ich nicht, ob es nicht dann einfach deshalb ein Kaiserschnitt wird, weil einer dieser Ärzte oder die Ärztin nicht da sind, oder die Ärztinnen. Mhm. Und es war aber zum Glück ein Arzt da, weil er eine Privatgeburt dort hatte. Und ja, und es war der letzte Kreissaal noch frei und den hat sie für uns reserviert. Das heißt, andere, selbst wenn man dort angemeldet war, konnte man eigentlich das Spital nicht mehr anfahren mit der Rettung, weil es dann Kreissaalsperre gibt. Da kann man dann nur mehr mit der privaten Hebamme ankommen. Also waren sehr viele so Fügungen. Und sie hat dann gemeint, treffen wir uns gleich dort im Krankenhaus. Und wir haben dann das Rote Kreuz, den Krankentransport kontaktiert und die sind dann gekommen. Zwei Zivildiener, die waren sehr lustig. Und haben mir dann Fragen gestellt und mich ins Auto geladen. Und die Wehen gingen weiter. Der eine Zivildiener hatte, glaube ich, erst seinen zweiten Arbeitstag und wollte Smalltalk führen und hat uns gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, und mein Partner ist dann still geblieben, weil er dachte, ja, mir tut Stille halt viel besser. Und ich dachte, er erinnert sich nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann habe ich zwischen den Wehen noch schnell das herausgeschrien und dann war Stille, bis wir im Kreissaal waren. Ja, und dann bin ich erst im Kreissaal, habe ich dann erst wieder die Augen geöffnet.
Wie war das für dich, im Kreissaal anzukommen? War das eine Erleichterung?
Eine extreme Erleichterung. Ich war so dankbar und es war einer der schönen neuen Kreissäle im St. Josef. Ich hatte die schon vorher gesehen, weil eins der Hebammentreffen fand dort statt. Und ich war so dankbar. Es war ein Kreissaal mit eigener Dusche und eigenem Klo. Und ich habe mich bei allen nur bedankt. Ich war so überflutet mit diesem Oxytocin. Und habe dort dann einfach gleich mir einen Gymnastikball geschnappt und meinen Sitzpolster, den ich mir so unter die Knie geschoben habe, den habe ich mitgenommen. Genau. Und habe dort einfach genau in der gleichen Position, wie ich zu Hause aufgehört habe, weitergemacht mit der Veratmen.
Ja, hat die Hebamme dich dann irgendwann untersucht, um zu schauen, wie weit der Muttermund schon geöffnet ist?
Ja, die kam dann auch gleich nach. Also wir sind ziemlich gleichzeitig dort angekommen. Also davor war das noch eine andere Hebamme, die uns da in Empfang genommen hat. Ja, und dann hat sie noch irgendwie ein paar Scherze gemacht. Wir haben sehr viel gelacht. Und dann hat Birgit gefragt, ob sie mich untersuchen darf. Und ich habe mich aufs Bett gelegt und sie hat mich untersucht. Und dann hat sie gesagt, wow, du bist auf 8 Zentimeter. Und das war dann eine Riesenerleichterung nochmal, weil es quasi schon fertig war. Also die letzten 2 Zentimeter macht sowieso dann das Baby auf, normalerweise mit dem Kopf. Und deshalb weiß man bei Beckenentlagen auch nicht, ob es wirklich gelingt, sie spontan zu entwickeln, weil ob der Hintern das schafft, das aufzudrücken, was normalerweise der Kopf macht, ist nicht immer klar. Aber ja, es ging dann sehr, also ich kam dann in so einen richtigen Flow rein.
Wie ist es eigentlich im St. Josephs Krankenhaus bei der vaginalen Beckenendlagengeburt und einer PDA? Ich weiß, dass manche Krankenhäuser oder manche Ärzte den Frauen immer vorschlagen, sie sollen auf jeden Fall eine PDA nehmen für den Fall, dass es vielleicht zu einem Kaiserschnitt kommt oder für den Fall, dass zum Schluss manuell nachgeholfen werden muss. Gab es da vorher Gespräche drüber?
Nein, in diesem Zusammenhang nicht. Also ich wurde natürlich im Zusammenhang mit Kaiserschnitt darüber informiert, aber nicht, dass es vorbeugend gemacht werden würde und das wurde auch nicht gemacht. Was ich wusste, ist, dass sie, um nachzuhelfen, noch ein Wehenmittel spritzen. Weil diese, ja, das komme ich dann noch dazu.
Mhm. Okay, wie lange hat es dann für die letzten 2 Zentimeter gedauert?
Dann kam relativ schnell der Arzt und hat mich auch untersucht, hat gemeint, sie ist noch relativ weit oben. Ah, genau, na, dann noch bevor der Arzt kam, ging ich noch ein letztes Mal auf Anraten der Birgit, meiner Hebamme, aufs Klo. Und auf dem Klo rutschte dann die Fruchtblase schon so durch. Was ich zuerst wusste ich gar nicht, was das ist. Es war so, dachte ich, ist das jetzt noch irgendein Schleimpfropfen, der ja oft so abgeht? Und die Birgit hat gemeint, nein, nein, das ist die Fruchtblase. Und die ist dann sehr schnell geplatzt beim Untersuchen. Und dann kam der Arzt rein und hat gemeint, sie ist aber noch relativ weit oben im Bauch. Aber das ging so schnell. Ich weiß nicht, wie lange ich dann noch mit meinem Partner und der Hebamme noch ein paar Wehen veratmet habe, aber relativ schnell kamen dann die Presswehen. Ich glaube, es war innerhalb von einer Stunde. Und dann war ich in der Hirtenposition mit dem Rücken zum gesamten Kreissaal. Das war zunächst gar nicht so abgesprochen, aber die Birgit hat mir das vorgeschlagen und es hat sich sehr gut angefühlt. Also da war ich dann schon auf dem Bett. Und es war super, weil ich nur meinen Partner rechts neben mir hatte und das Kopfende des Bettes und mich dagegen gehalten habe und sonst von hinter mir nichts mitbekommen habe, weil bei einer Beckenendlage müssen sehr einige Leute im Kreißsaal sein und von denen habe ich nichts mitbekommen. Also ich glaube, es waren 6 bis 10 Leute da. Aber ich war so mit mir selbst beschäftigt, das hat mich nichts abgelenkt. Es war wirklich fein in dieser Position.
Ja, neben deiner Hebamme und dem Arzt war wahrscheinlich ein Kinderarzt da und die anderen Leute, manchmal laden sie ja dann die Hebammenschülerin zu sowas mit ein oder auch die Assistenzärzte. Weißt du, wer noch mit im Raum war?
Es war noch eine weitere Ärztin da, die glaube ich, auch beckenentlang Geburten betreuen kann oder das gerade lernt, wie auch immer. Und sonst war, glaube ich, noch eine weitere Hebamme da. Ich habe das dann leider nicht mehr aufgeschrieben. Mhm. Birgit hat es mir erzählt, aber ich weiß nicht mehr. Ja.
Okay.
Und ich glaube, es waren keine Schülerinnen dabei. Das hätte Birgit, also das haben wir vorher abgesprochen, dass sie das sagt, dass da nicht noch zusätzlich Leute dabei sein sollen.
Nicht mehr als nötig.
Genau.
Okay. Wie hast du die Presswehen empfunden?
Unpackbarer Schmerz. Also ich weiß, dass ich es hat so gebrannt. Ich habe das als sehr, sehr arges Brennen in Erinnerung. Und ich habe sehr geschrien. Das war eine große Erleichterung, so zu schreien. Aber natürlich geht dann die Energie durch Schreien auch raus und nicht so sehr, eigentlich wird er angeraten, nicht zu schreien, sondern die ganze Energie so runter zu pressen. Ja, aber irgendwann war dann der Körper draußen und der Kopf noch drinnen und ich habe gemerkt, dass der Arzt oder die Ärztin, ich wusste zunächst nicht wer, ich glaube, es war dann der Arzt, hat den Körper noch so dagegen gehalten. Das wird gemacht, damit man nicht aufreißt. Und ich glaube, es hat noch einen anderen Grund, damit das nicht zu sehr ein Zug ist. Und dann wusste ich, okay, jetzt kommen diese 4 Minuten. Und Birgit hat mich da sehr angeleitet. Also es war eigentlich nur die Stimme von der Birgit in meinem Ohr. Ich war ganz auf sie eingestellt. Und sie hat gemeint, lass die Wehe kommen, lass die Wehe kommen. Und die Wehe kam nicht. Und das wusste ich schon aus mehreren anderen Erzählungen von Frauen mit Beckenendlagen, Geburten, dass diese letzte Wehe oft nicht so richtig kommt, weil der Körper der Gebärenden glaubt, es ist eigentlich schon alles vorbei. Und ich weiß nicht, ob diese Wehe noch kam oder nicht. Irgendwann bin ich dann einfach an zu pressen und zu schreien. Und die Birgit hat dann gemeint, na, nicht so viel schreien, mehr pressen. Das war super simpel gesagt. Und dann habe ich nicht mehr geschrien und nur mehr gepresst. Und dann kam der Kopf auch raus. Aber es war echt, da war es dann kurz stressig für mich.
Ja, und wurde dir in der Zeit dann noch das Wehenmittel gespritzt?
Ja, aber das habe ich alles nicht gespürt. Ja. Dadurch kam jetzt nicht eine stärkere Presswehe. Es kam einfach keine. Ja.
Und als Judith dann draußen war, Konntest du sie kurz anschauen oder wurde sie gleich untersucht von den Kinderärzten?
Sie wurde gleich in einen Nachbarraum gebracht und untersucht. Was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass bei der Geburt der Arzt mit diesem speziellen Handgriff noch nachgeholfen hat. Also wo man, da fährt man mit dem Finger, so wie ich das verstanden habe, in den Mund des Kindes rein und fehlt es so raus aus dem Geburtskanal. Das hilft dann.
Also der Kopf vom Kind wird quasi gedreht, indem man ihm den Finger in den Mund steckt, so wie ich das verstehe. Ah, okay, das heißt, der Arzt hatte dann quasi auch seine Hand nochmal in deiner Vagina. Hast du das bewusst gespürt?
Nein. Okay. Also vielleicht, aber in meiner Erinnerung ist da nichts. Also ich glaube, das war nicht mehr differenzierbar.
Okay.
Es war nicht mehr unangenehm als sonst.
Ja.
Und sie wurde dann weggebracht.
Okay, sie wurde dann weggebracht. Weißt du, wie lange sie ungefähr weg war? Und war dein Freund bei dir oder ist er mit in den Nebenraum gegangen?
Er war dann noch kurz bei mir und ich habe dann irgendwie voll den Stress bekommen, wo sie ist. Also ich glaube, es waren 5 bis 10 Minuten maximal, wo sie weg war. Aber es war ein sehr schiefes Gefühl, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie es ihr geht. Da habe ich dann kurz wirklich viel atmen müssen und mich beruhigen müssen. Mhm. Oder halt nicht beruhigt, weil das nicht so ein schöner Moment war.
Ja.
Und er ist dann zu ihr geholt worden und dann kam die Birgit zu mir und hat gemeint, es ist alles in Ordnung und hatte Tränen in den Augen. Das war sehr, weil sie war auch sehr berührt, dass alles gut ging.
Schön. Und kannst du dich noch an die Geburt der Plazenta erinnern? Kam die dann recht schnell hinterher?
Ja, relativ schnell, aber in der Zwischenzeit wurde dann Judith zu mir gebracht und ich habe sie schon, also sie wurde mir dann von Birgit auf die Brust gelegt und sie hat dann schon angedockt und ein bisschen gegessen und in der Zeit hat dann, also da hatte ich dann relativ viel Ruhe wieder mit ihr und in der Zeit habe ich einige Nachwehen gespürt und bei einer dieser Nachwehen hat mich Birgit angeleitet, dass ich jetzt ein bisschen anpressen soll und dann kam die Plazenta.
Ja. Hattest du Geburtsverletzungen?
Nur einen ganz kleinen Riss, der nicht genäht werden musste. Es war wie ein kleiner Schnitt an der äußeren Schamlippe, Übergang zur Vagina. Mhm. Oder innere, irgendwo im unteren Bereich Richtung Damm, aber es war kein Dammriss oder so.
Ja. Und hattest du das Gefühl, dass dann im Weiteren oder dann im Wochenbett und darüber hinaus, dass du deinen Beckenboden spüren konntest? Weil es ist ja natürlich, wenn jemand nochmal mit der Hand reingreift und dem Kind raushilft, ist es oder kann es eine sehr große Belastung für den Beckenboden sein. Hast du das Gefühl, dass du da irgendwie noch was gespürt hast im Nachhinein?
Nein, ich habe eigentlich nicht wirklich was gespürt, aber ich habe grundsätzlich einen leider nicht sehr straffen Beckenboden und das beschäftigt mich nach wie vor. Also ich habe zwar schnell mit Rückbildung begonnen, aber ist nicht so. Aber da diesbezüglich habe ich nicht extra noch was gespürt. Okay. Und der Riss ist dann auch sehr schnell verheilt.
Ja. Wie lange wart ihr denn dann noch im Krankenhaus?
Eine Nacht. Also ursprünglich dachte ich, wir können vielleicht ambulant sein, aber natürlich mit Beckenendlage geht das nicht. Da behalten sie einen auf jeden Fall noch einen Tag oder eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus. Und das war dann diese eine Nacht. Und das war sehr anstrengend. Also ich habe natürlich nicht viel geschlafen, aber auch weil dieses Zweibettzimmer war sehr, also irgendwie bin ich mir wie am Bahnhof vorgekommen. Es war draußen sehr viel, sehr laut dann tagsüber und in der Nacht hat meine Zimmernachbarin zwar geflüstert, aber immer telefoniert. Das war sehr anstrengend nach der Geburt dann so im Spital zu sein und ich war froh, dass wir gehen können dann am nächsten Tag.
Und wie war es dann, mit Judith nach Hause zu kommen?
Meine Eltern haben uns dann abgeholt, zusammen mit dem mit meinem Partner Leo und das war extrem überwältigend, aber auch sehr überfordert, weil plötzlich ist man Mama und hat die Verantwortung für ein weiteres ganz zerbrechliches Lebewesen und ich war ja ganz, ganz gemischte Gefühle, aber auch sehr erleichtert, zu Hause zu sein und in der Stille zu sein und zu wissen, dann kommt bald die Hebamme und ja.
Wie oft war die Hebamme dann bei dir im Wochenbett?
Insgesamt, glaube ich, 6-mal.
Schön. Und wie hast du das Wochenbett so erlebt?
Das war in, ja, das war nicht so easy. Für mich war das Wochenbett eigentlich das Schwierigste von den ganzen Etappen. Also Schwangerschaft war okay, Geburt war wunderschön. Die Geburt, also in dem Kreissaal waren wir nach 2,5 Stunden wieder draußen. Es ging halt so flott. Und dann halt diese Nacht noch. Aber das Wochenbett war das Anstrengendste für mich. Das Stillen war extrem schmerzhaft. Mhm. Und ich war so gar nicht, also ich wusste wohl, dass Stillen auch mal schmerzhaft sein kann am Anfang. Aber auf diese Schmerzen war ich nicht vorbereitet, die ich hatte. Und also die ersten Schmerzen gingen dann eh irgendwann weg, aber ich hatte dann nach einigen Wochen wieder, immer wenn ich gestillt habe, ganz starken, stechenden Schmerz in den Brustwarzen, in den Mamillen. Und da wusste auch meine Hebamme dann nicht mehr weiter und hat mich aber zum Glück an eine wunderbare Stillberaterin weiter vermittelt, an die Angelika Rössle, die auch im Nanaya eine Stillgruppe leitet. Und die hat sich das dann mit uns angeschaut. Also wir waren dann bei ihr in der Praxis. Und sie hat dann gemeint, ich habe vielleicht so ein, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Renault-Syndrom oder so. Also so ein Nervenleiden in den Mamillen. Mhm. Und sie hat mir dann geraten, trotz allem einfach mal ein paar Tage, ich glaube 3 Tage Ibuprofen zu nehmen, um das Schmerzgedächtnis zu löschen und mit Magnesium und Vitamin B das mal zu versuchen und zum Glück und warm zu halten. Ich hatte halt im Sommer oft einfach einen nackten Oberkörper und es kann sein, dass ich es mir da irgendwie verkühlt habe, quasi diese Nervenenden. Und es ging dann zum Glück weg, aber das war schrecklich.
Das Schmerzen. Kann ich mir vorstellen, das klingt sehr unangenehm, aber
schön. Wie Zahnschmerzen.
Oh, ja.
Ja.
Ja. Sehr unangenehm. Schön, dass du da dir Hilfe holen konntest.
Ja, toll, dass es Stillberaterinnen auch gibt.
Ja.
Also, ja.
Deine Kleine ist jetzt 8 Monate, stillst du immer noch?
Ich still immer noch, genau. Also, wir haben das, ich habe noch dazu immer wieder Milchstau, zum Glück keine fiebrige Brustentzündung, aber immer bis heute fast wöchentlich Milchstau. Ich weiß nicht, auf der einen Seite ist vielleicht einfach ein Milchgang verengt. Das ist fast immer die gleiche Stelle. Das ist mühsam, aber mittlerweile weiß ich, dass es innerhalb von 24 Stunden meistens wieder weggeht.
Wow, auch unangenehm. Ich muss sagen, ja. Ich hatte mit dem Stillen sehr Glück. Ich hatte nie irgendwelche Probleme, deswegen kann ich da wenig aus eigener Erfahrung reden, aber es hört sich auf jeden Fall unangenehm an.
Ja, das ist es. Und es ist auch sehr stressig, wenn man da so also nicht vorbereitet ist drauf, dass es dann halt auch diese Art der Troubles gibt. Also rückblickend hätte ich mich ein bisschen mehr mit dem Stillen gern beschäftigt oder zumindest schon gewusst, okay, welche Stillberaterin, welche Nummer kann ich dann anrufen und wo kann ich mir Hilfe holen? Es gibt ja auch Infoabende zum Stillen. Irgendwie, ich dachte, das deckt alles eine Hebamme ab, aber dass es dann halt noch viel mehr in diesem Bereich an Skills gibt, das wusste ich nicht.
Ich glaube, das ist ein super Tipp, vielleicht auch für werdende Mütter.
Extrem, ja.
Auf jeden Fall einfach schon mal eine Stillberatung in der Nähe rauszusuchen.
Ja.
Dass man weiß, an wen man sich wenden kann, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt.
Ja. Und ich bin dann immer in die Stillgruppe gegangen und da gab es ab und zu eine schwangere Frau, die dann auch schon hinkam. Das habe ich dann sehr cool gefunden. Hätte ich auch gern gemacht.
Super. Katharina, vielen Dank, dass du uns auf deine Geburtsreise mitgenommen hast und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Dankeschön, Thea. Danke, dass ich das erzählen durfte und ich wünsche dir auch alles Gute und allen, die das anhören und sich auf eine Geburt vorbereiten, auch alles, alles Gute und Liebe.
Das war die heutige Geburtsgeschichte mit Katharina. Mir ist es sehr wichtig, dass dieser Podcast kostenlos ist und auch in Zukunft kostenlos bleibt, damit einfach alle Frauen, egal welchen finanziellen Background sie haben, auf dieses Wissen über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zugreifen können. Und trotzdem habe ich natürlich auch Kosten, den Podcast zu produzieren. Und wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast und von dem Podcast bereits profitiert hast, dann würde ich mich total über deine Unterstützung freuen auf buymeacoffee.com/Geburt. Da kannst du mich virtuell auf einen oder mehrere Cafés einladen und damit den Podcast unterstützen. Vielen Dank und bis nächste Woche.